sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, sozusagen bei 8 Hörern und nicht 490 Millionen.
Und wir sind on.
Jetzt habe ich auf. Ja, das ist das halt so ein direkter Einstieg.
Alles klar. Statt einem Hallo hast du gleich mal die Boden der Tatsachen gestreift.
Genau.
Hallo Max.
Hallo Björn. Du klingst
Kacke.
Ich habe gerade überlegt, wie ich freundlicher formuliere, aber ich Kacke klingt eher so.
Ja.
Jedenfalls, wenn man reintritt. Also
stimmt, das klingt etwas rauer heute, ja.
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 Du klingst,
ich bin erkältet.
Du klingst ein bisschen märchenonkelhaft auch so ein bisschen. Also es könnte eigentlich ganz cool sein sogar.
Wir schauen mal.
Machst du das jetzt so wie Larry Page?
Ja. Nee. Ich bin einfach erkältet und dank dir habe ich ja einen wunderbaren Erkältungstee stehen. Und werde
ich hoffe, dass es Erkältungstee ist.
Werde aber ansonsten versuchen, wahrscheinlich nicht ganz so viel zu quatschen wie sonst, weil es echt wehtut beim Sprechen.
Oh, scheiße.
Nichtsdestotrotz sind wir in der 28. Märchenstunde. Das freut mich sehr.
Willst du lesen?
Nein.
Ja.
aber ich sage noch, bevor ich dann versuche, etwas weniger zu reden,
ja.
dass wir jetzt gleich... Moment.
Das ist, ich habe...
So, also beim... Hört man mich jetzt wieder? Ja,
ja, jetzt hört man mich wieder.
Also beim Husten hat mir Max beigebracht, soll ich mein Mikro abdrehen? Das habe ich gerade gemacht. Wir lesen in der 28. Märchenstunde jetzt auf Vorschlag von Lukas Michel, der unter dem schönen Twitter-Namen Grimms Abenteuer twittert. Auf dessen Vorschlag lesen wir Der Sperling und seine vier Kinder. Vielen Dank, Lukas. Und ja.
Wir sitzen hier mal wieder schön. Du kannst immer nicken. Das ist, ich sag dann immer, wenn Björn nickt.
Wenn ich nicke, dann musst du das übersetzen. Es wäre wunderschön, wenn eine oder einer der 8 Hörerinnen uns ein paar Shownotes schreiben würde, so wir relevante Dinge erzählen.
Genau, von den Live-Hörern natürlich. Von den Nachhörern bringt das gar nichts.
Das ist zu spät dann. Ihr dürft einfach nur zuhören. Aber bei den Live-Hörern wären wir sehr, sehr dankbar.
Genau, wir haben beide den Link getwittert und er steht im Chat drin. Also es ist vielen Dank fürs Mitmachen.
Genau.
Für denjenigen, wir sitzen hier bei mir auf der Terrasse, weil wir so einen wunderbaren lauschigen Sommertag, launig? Launige Sommertage gibt es auch. Haben. Ich bin wenigstens dem Bier treu geblieben, habe mir die Urlaubsbiere geholt, habe ich gedacht, so als thematisch passend. Trinke jetzt hier gerade ein schönes San Miguel, das ihr vielleicht noch aus dem Urlaub kennt.
Miguel, da muss man aber, glaube ich, nach Spanien fahren, um das als Urlaubsbier zu bezeichnen.
Na, man fühlt sich so ein bisschen wie in Spanien gleich.
Ja, ich war noch nie in Spanien.
Du warst noch nie in Spanien? Nee. Ich habe das in Spanien, trinke ich das sehr gerne, das San Miguel. Da gibt es das also in so großen Literflaschen.
Ich glaube, man sagt San Miguel.
Ist mir egal, was man da
sagt. Es ist mir Miguel, was man da sagt.
Es ist mir Miguel, genau. Okay, San Miguel. Ja. Das gibt es in so großen Liter, oder also Riesenflaschen, ja, ja, auf jeden, ja, Fall. Die sehen auch, also ich glaube, hier würde man damit geprügelt werden, wenn man so Bier so abfüllt in so hässliche Flaschen, aber es ist praktisch.
Das ist aber Quatsch, weil also wenn du bei kleinen Brauereien kaufst,
ja,
kriegst du auch das Bier in so Bügelflaschen, die so 2-3 Liter haben. Wenn du es dann für den Hausgebrauch mitnimmst, für 2-3 Tage.
Das ist doch viel praktischer.
Diese Nummer, dass Bier partout irgendwie wie Sprudel schmecken muss und so, das ist relativ modern und dieser Massenbrauerei-Kacke.
Ach, mit der vielen, auch so viel Kohlensäure drin, meinst du?
Ja, es war schon immer Kohlensäure drin, weil das ja auch konserviert, aber ja, die geht natürlich raus, wenn man die dann so abfüllt in,
ach so,
in große Häfen und so.
Also Bier, was man heutzutage als Schal bezeichnet wurde, war jahrelang absolut normal?
Ja, würde ich behaupten, ja.
Okay, krass, wusste ich nicht. Aber eigentlich total plausibel. Ja, auf jeden Fall habe ich das da sehr genossen, auf La Palma zum Beispiel, wo ich, ja, aber so viel Bier habe ich.
Warst du denn schon im Urlaub diesen Sommer?
Nee, wann fahren wir? Wir fahren demnächst. Also ich heirate ja dieses Jahr, wie ich schon einige erfahren haben. Das heißt, wir wollten ja eigentlich eine fette, große Hochzeitsreise machen nach Neuseeland. Das war so der ursprüngliche Plan. Das steht auch auf der Einladung drauf, dass wir dafür gerne Geld hätten. Dann hat es mich aber leider finanziell im Frühjahr ziemlich gegrätscht, wo ich dann unerwartet 4.000 Euro von meinem Konto einfach so weg sind.
Und du musstest Steuern nachzahlen.
Nee. Ach, das schön wär's.
Okay.
Will ich nicht drüber reden.
Okay.
Noch nicht. Irgendwann werde ich das mal im großen Stil aufarbeiten, aber ist noch lange nicht so weit. Ist auch eine Geschichte, ewig egal.
Ja.
Und Ja, das ist und darum wird es jetzt erstmal nur, jetzt quasi noch vor der Hochzeit, ein kleiner Norwegen-Urlaub, weil Diana hat irgendwann mal als in Norwegen ein Semester studiert und wollte mir das schon immer mal zeigen.
Mhm.
Und vielleicht hätte ich mal das Flugzeug in den Flugmodus versetzen sollen.
Das Handy, nicht das Flugzeug.
Das Flugzeug auch in den Flugmodus.
Ja, das ist ja auch nicht schlecht.
Wenn ein Flugzeug nicht im Flugmodus versetzt wird, dann sieht's auch echt alt aus. Ich habe irgendwann mal getwittert, das haben Leute natürlich selbstverständlich ernst genommen, war gar nicht so gemeint, dass Flugmodus Flug im Flugmodus gar nicht so weit. Flug im Flugmodus.
Ja, also, ich weiß, was du meinst.
Ja. Und erstmal Norwegen und dann vielleicht noch im Herbst dann noch irgendwie nochmal in den Süden, aber auch nichts Dramatisches, also eher sowas. Obwohl vielleicht nochmal die Kanaren, weil Diana war letztes Jahr von den Kanaren so begeistert, dass sie sich überlegt hätte, La Gomera wäre doch schön. Oder wenn es das Geld nicht ganz so weit reicht, dann vielleicht Mallorca einfach irgendwie da.
Da soll es ja jetzt demnächst auch ohne Ballermann wieder schön werden.
Das ist eine fantastische Insel. Also Mallorca ist echt so der Geheimtipp. Das ist so,
im Norden, ich weiß, da fahren alle.
Genau.
Also alle, die den Geheimtipp kennen, fahren nach Norden, Norden von Mallorca.
Warst du schon mal, du warst noch nie da, weil du noch nie in Spanien warst. Genau. Aber es ist echt fantastisch. Also es ist unglaublich schön und man kommt halt saubillig hin und fährt mal irgendwie mit dem Auto. Also man braucht unbedingt einen Mietwagen, ansonsten sieht man, glaube ich, echt alt aus. Und dann fährt man irgendwie eine Dreiviertelstunde in den Norden und dann hat man da wirklich eine unglaublich schöne Insel, die überhaupt nicht an Ballermann oder dergleichen erinnert. Was auch nicht an... Nein? Ja?
Ja, nee, aber du, hättest du jetzt nicht noch mit Mallorca angefangen, finde ich die Kanaren und das Thema Herbst sind zwei gute Überleitungen zu dem Märchen, weil Kanaren...
Ist ein Vogel?
Wie Kanarienvogel, führt uns zum Sperling. Und der Herbst, als das, was nach dem Sommer kommt, das wir gerade haben, spielt eine kleine, aber nicht unwichtige Rolle in dem Märchen.
Ich hätte ja gern ein Märchen zum Thema keine Stimme haben gehabt, aber haben wir leider keins. Also hast du sogar noch...
Ja, stimmt. Es gibt dieses klassische Ding, man muss irgendwie schweigen. Und das hatten wir zuletzt bei den 6 Schwänen, die wir irgendwann dieses Jahr gelesen hatten. Und die 12 Brüder, ein anderes Märchen, wo dann die Schwester schweigen muss, das ist im Prinzip genauso wie die 6 Schwäne, weshalb ich das jetzt nicht so spannend fand.
Genug geschwiegen sozusagen.
Genug über Schweigen geredet sozusagen.
Gut, dann ist der Sperling und seine 4 Kinder.
Genau.
Fange ich mal an. Der Sperling hatte 4 Junge in einem Schwalbennest. Wie sie nun pflücken. Da muss ich schon direkt mal reingrätschen. Hat er das irgendwie besetzt? Gibt es das wirklich Sperlinge im Schwalbennest oder ist das irgendwie eine Erfindung? Passt ein Sperling überhaupt ins Schwalbennest? Benutzen die alte Schwalbennester?
Ich weiß es nicht, aber ich kann ja mal nachgucken.
Ich habe noch nie hast du schon mal ein Schwalbennest gegessen?
Hä?
Du weißt, Schwalbennester gelten als Delikatesse.
Wieso soll man ein Nest essen? Das ist doch aus so Ästen und Kot und so weiter.
Also bei Schwalben, die kleben das ja so irgendwo drunter.
Ja.
Und das ist aus Speichel zusammengesetzt.
Spucke.
Genau. Und noch irgendwie Mageninhalt. Und das wird wohl, ich glaube, das muss relativ frisch sein, runtergeholt, damit es eben nicht voll gekackt ist. Also wahrscheinlich muss man dafür auch gerne mal, wahrscheinlich will man es gar nicht essen. Und egal, wie lecker es ist. Und dann wird es dann runtergeholt und ich glaube, dann wird es gekocht oder sowas. Ist auf jeden Fall eine Delikatesse.
Naja, aber Sperlinge bauen sich eigene Nester.
Na gut. Auf jeden Fall.
Das war jetzt auf die Schnelle im Internet.
Das war so ein Hipster-Sperling, der saß halt in seinem Schwalbennest. Da hatte ich gedacht, ich spuck mal auf das Nest.
Du möchtest sagen, also du wolltest jetzt zusammenfassen, dass der gemeine Hipster sich ins gemachte Nest setzt.
Ich wollte eigentlich so sagen, dass er so ein bisschen außerhalb des Mainstreams lebt. Weißt du, nicht so in eigenen
Nestern. Ach so, diese spezielle.
Ja, so Hausbesetzer. Hipster sind ja kein Hausbesetzer. So, ein Hausbesetzer-Sperling. Ganz klar. Das ist ein Hausbesetzer-Sperling, so wie man sie hier Ende der 80er in Berlin erlebt hat, indem sie irgendwelche Wohnungen besetzt haben, aus denen sie dann nie wieder ausgezogen sind und heute sind es teure Eigentumswohnungen und sie. Egal. Ein Sperling hatte 4 Junge? Ja, siehst du, Prenzlauer Berg. Das sind die Prenzlauer Berger, die haben auch viele Kinder und leben im gemachten, besetzten Hausnetz. Wie sie nun Pflück waren, stoßen böse Buben das Nest ein.
Also wie sie nun Flügge waren.
Ja, Pflück. Also Flüge, genau. Wie sie nun Flüge waren, stoßen böse Buben.
Ich habe übrigens gerade in Vogelforen weitergesucht.
Und?
Das passiert durchaus, dass die doch auch da nisten.
Ja.
Und der NABU, also diese Naturschutzorganisation, die schreiben hierzu, warte mal, wo war das jetzt hier? Besonders flexibel zeigt er sich bei der Wahl des Nistplatzes. Eine Nische unter dem Dach, ein verlassenes Schwalbennest, ein Nistkasten oder eine üppige Fassadenbegrünung, alles potenzielle Kinderstuben für den Spatz. Also doch.
Super. Da sieht man mal, Märchen lügen nicht nur die ganze Zeit, sondern genau. Stimmt sogar.
Ich versuche mal diesen Link ins Pad zu kopieren.
Stoßen böse
Buben
das Nest ein. Sie kommen aber alle in Windbraus davon. Nun ist dem Alten leide, weil seine Söhne in die Welt kommen, dass er sie nicht zuvor vor allerlei Gefahren verwarnt und ihnen gute Lehren fürgesagt habe. Okay, das ist ein bisschen altertümlich formuliert. Also er hätte ihnen gerne erzählt, wie gefährlich es da draußen ist, bevor sie los müssen. Aber sind alle gerettet und sind jetzt unterwegs. Auf den Herbst. Das war jetzt nicht, was ich gesagt habe. Also es ist jetzt nicht, dass ich hier rumberlinere, sondern steht aufen.
Genau.
Aufen Herbst kommen in einem Weizenacker viele Sperlinge zusammen. Alder.
Ah, ich kann ins Pad nicht, aber mit meinem Telefon nicht ins Pad schreiben. Das ist aber ärgerlich.
Ah, brauchst du doch noch einen Rechner, willst du?
Alder
trifft der...
Schreiben, ja, aber reinkopieren kann ich nicht. Schade.
Trifft der Alte seine vier Jungen an?
Ja.
Die führt er mit Freunden mit sich heim. Achso, auf dem Herbst. Komm, zusammen. Alda trifft der Alte seine vier Jungen an. Die führt er mit Freuden mit sich heim. Ach, meine lieben Söhne, was habt ihr mir den Sommer über Sorge gemacht? Dieweil ihr ohne meine Lehre in Winde kamet. Höret meine Worte und folget eurem Vater und sehet euch wohl vor. Kleine Vöglein haben große Gefährlichkeit auszustehen. Das ist natürlich eigentlich lustig, dass er so jetzt, nachdem sie eigentlich schon einen Sommer so überstanden haben, offensichtlich, war ja ein Sommer.
Ja, Sommer haben sie überlebt.
Also ja, insofern eigentlich sollten sie doch das Gröbste hinter sich haben, könnte man jetzt vermuten.
Und trotzdem, trotzdem meint der alte Papa so,
genau.
Jetzt sage ich euch, wie es noch besser machen können. Jetzt
zeige ich diesen Teenagern hier mal, wo es lang geht. Ich rieche Konflikte.
Ja, wahrscheinlich.
Darauf fragt.
Also, hat dein Vater dich auch immer belehrt?
Das macht er bis heute.
Ja?
Ich glaube, ich weiß nicht, na, belehrt? Was heißt denn belehrt? Also,
ich habe den ja letztens mal per Zufall beruflich kennengelernt.
Stimmt.
Also, ich hatte den vorher schon zweimal gesehen und so.
Ja, ja.
Und dann sind wir zusammen Zug gefahren und dann.
Ja, also, was heißt belehrt? Also, gute Frage. Also ich würde so sagen, also er erklärt gerne Dinge und er lässt sich nicht gerne von mir belehren.
Naja, gut.
Naja, also es ist auch so, er nimmt, glaube ich, nur relativ ungern Rat von mir an. Und auch wenn ich einen Wissensvorsprung irgendwo zu haben in einem bestimmten Bereich, ich formuliere es jetzt mal neutral, dann akzeptiert er das gerne mal nicht, sondern leugnet das. Also kann natürlich sein, dass ich wirklich Unrecht habe oder einfach strunzdoof bin, aber also manchmal bin ich mir egal. Aber so ansonsten so belehren, also so im Sinne von schon länger nicht mehr, sagen wir es so. Und
hallo.
Wir sitzen hier, wie gesagt, auf dem Hof, da kommen wir mal Leute vor.
Da muss man mal Hallo sagen, ne? Das
genau.
Ist ein freundliches Haus.
Das ist ein freundliches Haus.
Finde ich gut.
Mit vielen Kindern, darum schreien die auch manchmal.
Aber bald, die schreien auch nur freundlich.
Und bald wird es eins mehr hier. Naja, teilweise auch laut.
Aber nicht von euch eins mehr.
Hm?
Nicht von euch
eins. Nein, nicht von uns eins mehr. Nee, das hättest du, glaube ich, gesehen.
Am Anfang sieht man das nicht.
Ach so, unbedingt. Nein. Also wenn es irgendwann mal so weit ist, dass wir Kinder haben, dann wird es nicht bei subtilen Andeutungen bleiben. Das ist
wir erfahren das trotzdem als erstes per Podcast.
Das kann durchaus passieren, aber ja, das ist ja hier, ich weiß nicht, ob den Andreas Schepers, der ein Freund von mir, der...
Den kenne ich, ja. Der arbeitet bei den Weltraumfahrern.
Genau, bei der ESA. Der aus jedem Tweet, den man so interpretieren könnte, so sofort... Oh, 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 seid ihr etwas schwanger? Nee, nee.
Vielleicht wünscht er sich dasselbe.
Ja. Das finde ich immer sehr lustig. Und dann, aber also auch für Andreas Schepers, wenn es soweit ist, dann wird es keine Zweifel geben. Ja.
Das ist schön.
Darauf fragte er den Eltern, wo er sich den Sommer über aufgehalten und wie er sich ernährt hätte.
Den Älteren.
Ja, den Älteren.
Oder den Ältesten.
Den Eltern. Den Eltern heißt das. Also es ist, ich vermute mal den Ältesten.
Ja.
Oder den Älteren.
Ein bisschen eine eigentümliche Sprache.
Ja, ne? Ja. Ich finde es sowieso ganz interessant. Also erstens, erstens ist es irgendwie erstaunlich nah an der Realität dran. Also außer, dass sie die ganze Zeit miteinander reden. Aber ich meine, das ist so nicht irgendwie, wie bist du durch den, na doch, wo bist du den Sommer? Nicht wie, was hast du im Sommer getrieben, sondern so wo hast du dich aufgehalten und wovon, was hast du gegessen? So erstens das. Zweitens die Kinder, die am Anfang auftauchen, die bösen Buben. Weißt du, das ist so wie bei den Peanuts, die Eltern. Weißt du, die auch immer nur sagen. Also die haben keine tragende Rolle oder sowas. Die interagieren nicht mit irgendjemandem, sondern sie tauchen sozusagen als Statisten, tauchen kurz die Buben auf, reißen das Nest ein und der arme Sperling ist und aber der, sozusagen, es ist nicht, die interagieren nicht miteinander. Wie es Tiere und Menschen ja sonst in Märchen gerne mal tun. Dass sie miteinander reden oder sowas.
Stimmt, das ist anders als sonst, ja.
Also sie kommen so kurz, sind irgendwelche Buben da, ja, machen einmal ja. Klack und sind wieder weg. Also das ist so wirklich so Statisten, ja.
Ja. Mal gucken, gut. Ob das so bleibt.
Ja, mal gucken, ob das so bleibt. So, wie hast du dich ernährt? Ich habe mich in den Gärten gehalten, Räuplein und Würmlein gesucht, bis die Kirschen reif wurden. Ach, mein Sohn, sagte der Vater. Diese, die Anführungszeichen sind immer wieder, also die bei wörtlicher Rede falsch gesetzt, sagte der Vater. Die Schnabelweit ist nicht bös. Aber es ist große Gefahr dabei. Darum habe forthin deiner wohl Acht. Und sonderlich, wenn Leut in Gärten umhergehen, die lange grüne Stangen tragen, die inwendig hohl sind und oben ein Löchlein haben. Ja, mein Vater, wenn denn ein grün Blättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre, spricht der Sohn. Wo hast du das gesehen? In eines Kaufmanns Garten, sagte der Junge. Oh, mein Sohn, spricht der Vater, Kaufleut, Geschwindeleut, bist du um die Weltkinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gelernt. Sieh und brauchst nur recht wohl und trau dir nicht viele. Ich habe kein Wort verstanden.
Ich ehrlich gesagt auch nicht, wollen wir nochmal. Also der war in den Gärten der Menschen der große
Spatz. Also ach mein Sohn, sagt der Vater, die Schnabelweit ist nicht bös. Was ist die Schnabelweit? Ach die Schnabelweit, achso die Weide für die Schnäbel sozusagen. Also die wo die Würmlein.
Das leckere Essen, ja. Wahrscheinlich meinte das was, eine Weide für den Schnabel, also das leckere Essen.
Achso, ich dachte so Garten, so ein Beet quasi, dass das eine Weide für den Schnabel ist. Ist auf der Weide, wo das Gras für die Tiere wächst, das, also für die Kühe wächst, das
dann. Wir könnten jetzt mal kurz gucken, ob Schnabelweide irgendwas
ist. Das stimmt, gut. Dann kannst du, sollte man, das könnte ich vielleicht auch mal. Schnabelweide ist nicht bös, aber es ist große Gefahr dabei. Darum habe forthin deiner wohl Acht und sonderlich.
Moment.
Wenn Leute in Gärten umhergehen.
Schnabelweide scheint es in Österreich öfters zu geben, aber es ist halt immer, immer, immer ein Restaurant. aber dann passt ja meine Interpretation.
Ah.
Es ist eine Weide, also etwas
ja, okay.
Wie eine Augenweide, ne? Etwas Schönes.
Genau.
Fürs Auge ist eine Schnabelweide wahrscheinlich etwas Schönes für den Mund.
Gut.
Und für den Vogelschnabel. Und insofern ist alles schön, aber es ist große Gefahr dabei, natürlich wegen den Menschen.
Darum habe forthin deiner wohl Acht und sonderlich, wenn Leute in Gärten umhergehen, die lange grüne Stangen tragen, die inwendig hohl sind und oben ein Löchlein haben. Das sind das vielleicht Blasrohre, mit denen kleine Sperlinge gejagt werden?
Das könnte sein, ja.
Ja, mein Vater, wenn denn ein grün Blättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre.
Warum auch immer das so ist, aber es klingt sehr realistisch.
Ja, eben. Wenn denn ein...
Weiß im Chat irgendjemand?
Grün blenden. Ja, das wäre mal spannend. Nee, ja. Da winkt nur der Stolperstein.
Alles klar.
Dück. Oh, ich habe vergessen, habe ich den. Hä? Ach, der Stolperstein weiß nichts. Okay, schade. Da ist nicht viel los im Chat. Leider nicht viel los im Chat.
Na gut.
Ja. Löchlein, Wachs geklebt. Wo hast du das gesehen? In eines Kaufmannsgarten, sagt der Junge. Oh, mein Sohn, spricht der Vater. Kaufleut, Geschwindeleut, bist du um die Weltkinder gewesen? Was heißt das, bist du um die Weltkinder gewesen? So, hast du Weltgeschmeidigkeit genug
gelernt? Naja, also die Weltkinder sind natürlich die Welterfahrung haben und die Kaufleute. So. Also weißt du, ein normaler Schreiner oder Schneider, der hat außer seiner Gesellenfahrenszeit ja nichts von der Welt gesehen. Und Kaufleute sind die ganze Zeit, genau. Das sind die Welt, die Mundänen, die Weltleute. Also
der Älteste war sozusagen bei den Kaufleuten im Garten.
Genau.
Hat da die mit den Rohren, mit den Blasrohren gesehen, die aber irgendwie einen lustigen Trick drauf hatten. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt bist du weltgeschmeidig, was eigentlich mal ein tolles Wort ist.
Ja.
Du bist weltgeschmeidig. Ja. Genug gelernt und ich kann dir nichts mehr beibringen, aber pass auf.
Trau dir nicht viele, übertreib's nicht.
Übertreib's nicht. Darauf befragt er den anderen.
Warte mal, ich muss immer ganz kurz hier rummeckern, ja?
Ja.
Also wir spielen ja mit offenen Karten und wir lesen, weil das eine wunderbare Quelle für gemeinfreie Texte ist, die sozusagen Weltkulturerbe sind.
Ja.
Wir lesen die Texte immer nach der Wikisource Ausgabe.
Ja.
Wiederum eine mehrfach korrigierte und geprüfte, wortwörtlich abgetippte Variante der einer Ausgabe des Buches aus irgendeiner Bibliothek ist. Also das ist genau. Sehr, sehr verlässlich, sehr original. Und letztlich natürlich, wie so immer, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, ist auch bei uns dann der Start irgendwie immer der Wikipedia-Artikel. Und der Wikipedia-Artikel zu diesem Märchen ist Müll.
Aha.
Der ist dringend verbesserungswürdig.
Wie?
Naja, da steht, also hier, ich gebe zu, ich habe etwas gelinst und gespickelt.
Er hat gelinst und gespickelt.
Genau. Da steht in der Inhaltsangabe, steht, der Sohn erzählt, dass auch ein Blatt mit Wachs aufgeklebt war. Der Vater schließt auf Kaufleute. Der Vater braucht aber gar nicht schließen.
Weil der Sohn es selber sagt.
Weil der Sohn es selber sagt.
Ja, vielleicht ist es in einer späteren Ausgabe vielleicht.
Nee, das gilt die ganze Zeit, glaube ich.
Okay. Gut.
Jedenfalls müsste man mal den Wikipedia-Artikel.
Und steht
updaten.
Da, warum, woher die drauf kommen? Was das zu bedeuten hat mit den aufgeklippten Blättern?
Nein.
Nein. Na gut.
Du siehst, es gibt viel zu tun, um diesen Wikipedia-Artikel aufzuwerten.
Darauf befragt er den anderen. Wo hast du dein Wesen gehabt? Okay, das ist mal ein Satz, der mittlerweile kann man sich so ein bisschen reinlesen. Zu Hofe, spricht der Sohn.
Heute würde man sagen, wo bist du gewesen?
Genau. Zu Hofe. Sich den neuen Thronfolger von Blablabla England angucken.
Ja, Mann, da sind wir ja mitten im Alltagsgeschehen.
Siehst du?
Hast du gestern live drauf gewartet, oder?
Nein.
Nein?
Du?
Nein. Also, jein.
Ernsthaft?
Also sagen wir so, ich bin ja großer Verehrer der verstorbenen Großmutter dieses kleinen Babys. Und insofern bin ich ein bisschen neugierig schon gewesen.
Mhm. Und ansonsten, du bist ein großer Fan von der Queen Mom, war das?
Nein, die Großmutter, die verstorbene Großmutter des Babys ist die verstorbene Mutter des Vaters. Also die Mutter.
Ach, Lady Di.
Genau.
Ach so.
Ja.
Du warst Lady Di-Fan.
Ich bin Lady Di-Fan.
Du
und
bist
ich
Lady Di-Fan.
Habe letztens aus Zufall auf der Webseite der englischen Vogue ein Special, ein, glaube ich, 40-seitige Fotogalerie gefunden mit den besten Outfits der Stilikone Diana. Ein großartig. Ich bei der Gelegenheit versuche ich das rauszufinden und trage es in den Shownotes nach.
Achso, ich dachte, du trägst es dann auf meiner Hochzeit.
Ich trage alle 40 Outfits von Diana trage ich auf Max' Hochzeit. Die Hochzeit findet übrigens statt am und im, damit ihr mich da alle sehen könnt, wie ich minütlich meine Kleider wechsle.
Nein. Und ich werde es trotzdem schaffen, diese Kleider, Björns Kleidung schneller zu bekleckern als er es schafft. Ja,
das wird lustig. Nein, aber darüber war ich ein bisschen interessiert an dem familiären Fortkommen der Kinder und Enkelkinder von Diana. Jedenfalls, also ich habe jetzt nicht irgendwie tausendmal auf den Ticker geguckt, aber gestern, und dann bin ich natürlich selber jetzt schon zweimal bei einer Geburt dabei gewesen, und das ist schon für die werdenden Eltern schon auch erhebend. Und medientheoretisch natürlich auch ganz spannend, schafft es jetzt irgendein Boulevardblatt schneller zu sein als der Anschlag vor dem Schloss, oder wird irgendjemand twittern aus der Reihe der Krankenhausbediensteten?
Ist es geleakt?
Nein, es wurde nicht geleakt. Es wurde haben alle dicht gehalten. Es wurde wirklich per Anschlag verkündet. Jedenfalls, so ein bisschen interessiert hat es mich.
Ach, per Anschlag am Schloss? Also da rennt dann jemand runter?
Und hat ein Blatt an eine Tafel geheftet.
Rennen die auch manchmal mit Fake-Blättern runter, einfach mit irgendwas? Nee, nee. Noch nie hat sich jemand so für das Mittagsessen-Menü interessiert.
Wie heute gibt es bei Windsors Königsberger Klopse mit Kapern und Salzkartoffeln.
Deutet das auf einen Jungen oder auf ein Mädchen hin?
Nein, jedenfalls, also es gibt diverse Dinge, die mich daran durchaus interessiert hätten, aber nicht so, dass ich jetzt gestern stundenlang vor dem Ticker saß, und dann bin ich aufgrund meiner Erkältung gemeinsam mit meinem eigenen Baby, als ich das zu Bett brachte gegen kurz vor acht, eingeschlafen und habe mich einigermaßen gesund geschlafen bis heute Morgen. Oh. Habe erst heute Morgen am Frühstück von meiner lieben Gattin erfahren, dass das Baby da ist.
Also Ich interessiere mich nicht die Bohne dafür. Dass das für die Eltern total interessant ist, ist auf jeden Fall klar, super. Ja. Aber mich interessiert es eigentlich nicht. Ich fand es erstaunlich, dass ich dem Thema trotzdem quasi nicht ausweichen konnte. Also dass ich trotzdem so ein Vorbeigehen mitbekommen habe. Allerdings habe ich gestern davon bemerkt, dass sich meine Verlobte auch ein wenig dafür interessiert. Sie meinte heute auch ein bisschen, um mich aufzuziehen, weil ich mich gar nicht aufgeregt habe. Sie hat mich da gestern irgendwann gebeten, so irgendwie, wir waren baden, und nach dem Baden hat sie dann so gesagt, so, sag mal, ist es eigentlich schon da? Und dann habe ich kurz nachgeguckt und habe gesagt, ja, ist da. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war noch nicht mal, war klar, dass es ein Junge ist. Und aber Name ist immer noch nicht bekannt, oder wie, oder?
Nee.
Weißt du das?
Ich glaube nicht.
Okay.
Also heute, 23. Juli, abends kurz vor 10, ich weiß es nicht. Wie der Junge heißen wird.
Aber eigentlich schon bizarr, muss man sagen. So dieses, was auf diesem Kind, also dieses, dieser vorbestimmte Lebensweg, der sozusagen, das haben wir heutzutage zum Glück noch, obwohl wahrscheinlich mehr Menschen, als man sich das vorstellt, wenn man je nach Hautfarbe und wo man geboren wird und so weiter, ist der Weg, der Lebensweg doch schon relativ klar vorbestimmt. Aber bei diesem Kind ist der ja wirklich, der ist ja automatisch ist klar, dass der niemals so richtig das Rampenlicht verlassen wird. Einfach aufgrund seiner Eltern. Das ist schon mal, finde ich, irgendwie krass beeindruckend. Oder nicht beeindruckend, sondern auch beängstigend. Also, wie nennt man das am besten? Also, beeindruckend nicht in so, oh, das finde ich jetzt, sondern einfach erstaunlich, wie viel doch da noch so in Regeln und fest und festgefahren und festgezurrt und weiß der Teufel was existiert, und die Leute einfach doch nicht so frei handeln können, wie wir immer glauben, dass sie es könnten, oder wie wir es gerne hätten in unserer Gesellschaft, dass sie es könnten, oder wie wir es uns zu Recht idealisieren.
Gut. Es gibt natürlich Leute, die sagen würden, gut, der lebt in einem derart goldenen Käfig, da ist es jetzt nicht schade drum, dass der so ein vorbestimmtes Leben hat, was ich aber ein bisschen zynisch fände, weil...
Ja, es ist ein goldener Käfig, aber er ist trotzdem
Käfig. Es ist ein Käfig, genau. Andererseits, also weißt du, ich habe mir das manchmal bei diesem Prinz Harry so gedacht, der ja irgendwie schon auch so eine Anarcho-Ader hat, der Kollege. Ja?
Ja.
Was wäre, wenn dem irgendwann mal auffällt, dass er eigentlich tief in seinem Herzen wirklich Anarchist ist, also auch politisch so, ja?
Ja.
Ich meine, da muss man jetzt nicht sofort irgendwie seine ganze Familie scheiße finden, aber man müsste doch irgendwie aus dem Laden ausbrechen. Man müsste doch sagen, hier, ich mache nicht mehr mit. Was bei Harry als derjenige, der eh nie auf den Thron kommen wird, jetzt noch verhältnismäßig einfach wäre. Aber
passiert sowas nicht regelmäßig mal, dass dann irgendwie mal einer durchdreht oder so? Ich habe ja nur mal diesen Film The King's Speech gesehen.
Ja gut, da war es ja so, da ist ja der Vater von der jetzigen Königin, dieser Stadtbauer. Und der wurde ja König, weil sein Bruder diese amerikanische Bürgerliche unbedingt zur Frau haben wollte.
Genau.
Und die war auch noch geschieden oder so, also alles ganz schlimm, irgendwie so eine moderne Frau.
Halt. Wirklich, wirklich schlimm. Ja, ja.
Und, oh Gott. Ja, der ist dann abgedankt, der Liebe wegen.
Der Liebe wegen. Aber ganz so positiv wurde, dieses Desperados schmeckt ja eher...
Scheiße.
Was ist da aromatisiert? Da ist Tequila dran. Okay.
Hast du jetzt schon dein Urlaubsbier?
Na toll.
Dein Gesundheitstee schmeckt übrigens hervorragend. Vielen Dank.
Sehr gut. Aber nur 6% Alkohol. Insofern hoffe ich mal, dass es alles gut geht. Ja, okay. Der zweite. Befragt ihr den anderen. Wo hast du dein Wesen gehabt?
Jetzt hast du irgendwie das Thema...
Abgewürgt?
Goldkäfig. Ja, ich wollte dich noch fragen, was du mal hättest werden sollen.
Was ich mal hätte werden sollen?
Ja.
Was mein Vater sich gewünscht hätte.
Ja, oder deine Mutter oder dein sonst wer. Oder
deine Lehrer. Meine Lehrer. Achso, ich hatte in Russland hatte ich eine Schwimmlehrerin, die wollte aus mir einen Schwimmer machen. Einen Leistungssportler. Das war damals, als ich noch Angst vor dem Wasser hatte. Da kannst du gut grob vorstellen, wie das ungefähr abgelaufen ist. Super. Das hatten wirklich alle vor der Angst. Ich heiße mit zweiten Vornamen Florian.
Das ist der...
Florist.
Die Blumen.
Und zwar nicht...
Ich dachte jetzt an den heiligen Florian, den Schutzpatron der Feuerwehrleute.
Nee, wegen dem Floristen. Und zwar nicht so sehr, was ich werden sollte, sondern was mein Opa, der quasi wenige Wochen... Also ich muss wenige Tage gezeugt worden sein, nachdem mein Opa gestorben ist, sozusagen in Gedenken an meinen Opa, der Gärtner war. Vielleicht
du heißt in Gedenken, du wurdest nicht gezeugt in Gedenken, sondern du. Entschuldigung.
Ich weiß nicht, ob ich in Gedenken gezeugt worden bin. Da war ich nicht dabei. Ich kenne nicht, also ich weiß nicht, wem da gedacht worden ist in der Situation.
Aber du heißt.
Wer da angerufen wurde.
Du heißt im Gedenken.
Ich heiße an meinen Gedenken an meinen Opa Florian, genau. Und ich glaube, mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich Physiker werde auch. Weil das ist auch so ein bisschen so Familientradition.
Also für mich bist du sowas Ähnliches wie Physiker. Aber das hat nur damit zu tun, dass ich keine Ahnung von IT habe.
Vielleicht ist es auch gar nicht so abwegig. Weil also das war auch immer seine Argumentation. Naja, als Physiker lernt man eigentlich so Dinge, also nicht so sehr Physik, sondern mit Dingen umzugehen und sich Dinge zu erarbeiten und sowas. Und das kann man in vielen Berufen gebrauchen, so nach dem Motto. Ja, er hat mir das so ein bisschen als gute Wissenschaftsallgemeinbildung oder Naturwissenschaftsallgemeinbildung vorgeschwärmt, dass das ja für mich genau das Richtige wäre. Und also mein Opa, der andere Opa, nicht der gestorben ist, sondern mein anderer Opa, der war Professor der Physik, mein Vater hat es immer noch zum Doktor geschafft und bei mir ist es ja nicht mal mehr zum abgeschlossenen Abitur. Also insofern auf dieser Ebene war ich eine ganz, ganze Enttäuschung. Ansonsten weiß ich nicht, keine Ahnung, was meine Eltern wollten, dass aus mir wird. Und Lehrer, keine Ahnung, ob Lehrer irgendjemals große Erwartungen in mich hatten. Warst du? Hast du irgendwie sowas gehabt, dass deine Eltern da irgendwie erwartet haben? Also ich meine, du hast ja schon. Geben deine Eltern mit deinem Job an?
Ich glaube nicht, nein.
Nee? Also würdest du wissen unsere Hörer, wo du arbeitest?
Wir haben das in der letzten Sendung mal besprochen. Ich arbeite für Petra Sitte, eine Bundestagsabgeordnete.
Genau. Genau. Ich meine, so ein Bundestag bei der quasi, also das ist ja schon eigentlich doch ein.
Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass ich es verstehe. Also mein Vater lebt ja nicht mehr und ich glaube nicht, dass meine Mutter, also die ist an sich jetzt nicht so, dass sie da irgendwie mit solchen Sachen hausieren geht, was ich sehr angenehm finde. Das andere ist, dass ich ja aus einem sehr, sehr katholischen, CDU-nahen Haushalt komme und dass da natürlich... gewisse Widersprüche.
Okay. Dazu also du bist eher so der Gefallen, also das schwarze Schaf.
Nein, das schwarze Schaf auch nicht, aber ich,
ja,
aber da ich jetzt halt nicht bei der CDU arbeite.
ja, okay.
Ja, so, genau.
Aber ich meine so, aber also ich kriege das ja immer mit, Diana arbeitet ja auch im Bundestag und wenn die irgendwo erzählt, ja, und ich arbeite beim Bundestag, bei einer Abgeordneten, das erstmal so alle so wups. Also dass das schon irgendwie sowas ist, wo erstmal alle sagen, ah ja. Und ist ja erstmal kann sich jeder was drunter vorstellen. Also kann sich nicht inhaltlich jeder was drunter vorstellen, aber Bundestag hat doch jeder schon mal gehört. Das finde ich immer ganz praktisch. Ich war so froh, als ich iPhone-Apps gemacht habe, weil das erste Mal in meinem Leben habe ich einen Job, den die Leute verstehen. Was machst du?
Ja.
Ich mache Apps fürs iPhone. Ah, dann bist du bei Apple. Nein. Also das ist, also so richtig versteht es dann doch nicht. Aber das ist das nächste dran. Vorher war es so, ja, was machst du so? Ja, ich bin PHP Backend Developer, bla bla. Ah, du reparierst Computer? Nein. Ah, dann bist du, nein. Nein, auch keine Spiele. Ja, egal. Also das ist aber, ja, das ist doch der Bundestag auch ganz praktisch. Und das macht auch, Bundestag, habe ich das Gefühl, macht doch mal gleich ein bisschen, so da haben die Leute schon ein bisschen Respekt. Also Respekt vor. Also das ist auf jeden Fall sowas, wo die Leute sagen, ja.
Also ich lasse es mich so sagen, weil wir ja von der Frage herkommen, was solltest du werden? Mhm. Was ich echt super angenehm finde bei meiner kompletten Familie, also nicht nur Vater, Mutter, Stiefmutter, sondern alle anderen auch, dass das nie wichtig war. Also ich habe ja mal angefangen nach dem Abitur mit einer Friseurlehre.
Ja.
Das haben irgendwie alle akzeptiert. Also das, ich habe 100.000 Fragen bekommen, wie man mit einem 1-Komma-Schnitt im Abitur zum Friseur gehen kann. Außer aus meiner Familie, die hat das erstmal akzeptiert.
Okay.
Die hat es dann auch akzeptiert, dass ich das so nach einem Jahr abgebrochen habe und dann so einen brotlosen Quatsch wie Germanistik studiert habe. Das ist irgendwie ganz cool. Insofern, die Kehrseite davon ist, dass es keinen irgendwie so total übermäßig interessiert, wo ich arbeite.
Naja, also,
die finden das, glaube ich, schon alle okay, auch wenn sie die Partei wahrscheinlich alle nicht wählen, aber
ja,
insofern
ist das alles.
Alles ein bisschen relaxed.
Das ist aber, ich wollte ja irgendwann mal nach der Schule.
Also nicht so wie unser Sperlingspapa.
Also ich wollte irgendwann mal Grafiker werden nach der Schule.
Hm?
Und das hat mein Vater mir schon wirklich sehr ausgeredet. Also das war, da war er richtig aufgebracht und so. Und so, wird doch eh nichts draus und so und quasi brotlose Kunst und so. Und ich habe das und ich weiß gar nicht, ob sich, wenn ich das gemacht hätte, also im Endeffekt so großartig, also ich habe nie eine Grafiker-Ausbildung gemacht oder sowas, also ich habe nie was in die Designrichtung gemacht. Vielleicht wäre es gar nicht so doof gewesen, weil ich glaube, im Endeffekt hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so was Großartiges anderes gemacht, weil die Schnittmengen sind doch zwischen dem, was ich mache und sozusagen Grafiker. Also gibt es genügend Leute, die grafisch Ahnung haben und dann die jetzt in die Softwareentwicklungsrichtung rennen. Und ich mache ja quasi, dass ich aus der Softwareentwicklungsrichtung komme und nur mal so ein bisschen, leider kann ich es viel zu wenig, aber so ein bisschen grafisch dann mitdenke. Insofern nimmt sich das aber, damals war das so richtig.
Aber warst du grafisch, oder bist du grafisch talentiert?
Ja.
Also machst du das heute manchmal noch so?
Nee, eigentlich, also ich konnte als Kind sehr gut zeichnen. Ich glaube jetzt, ich kann nach wie vor sehr gut zeichnen wie ein sehr guter Siebenjähriger.
Sehr schön.
Und ich bin, und das ist in meinem Bereich jetzt auch, ich arbeite ja relativ viel mit Grafikern zusammen.
Mhm.
Weil ich halt so, wenn ich, also früher Webseiten gebaut habe, dann waren halt irgendein Grafiker da, der die Photoshop-Dateien gemacht hat und ich musste und so und irgendjemand musste das dann umsetzen und programmieren und auch das Backend machen und jetzt ist halt bei den Apps eigentlich oft sehr, sehr ähnlich, dass irgendwie ein Grafiker kümmert sich darum, wie es aussieht und dann liefert der mir die Grafiken und ich baue daraus die App, dass ich, also ich würde jetzt sagen, also ich, ja, so einfache Sachen mache ich auch selber, komplett alleine, aber auch, es ist schon eine Menge wert, jemanden zu haben und das ist unter Entwicklern nicht so wahnsinnig weit verbreitet, unter iOS-Entwicklern dann doch relativ häufig, dass so Leute, die dann so, ich habe hier ein schönes graues Blablabla mit irgendeiner schönen Schrift, mache ich mal eine rot blinkende Warnmeldung rein oder sowas, das ist und ja. Das ist, glaube ich, das macht vielen Grafikern die Arbeit dann mit mir ganz angenehm. Auf der anderen Seite macht das auch die Arbeit wieder unangenehm, wenn ich dann perfektionistischer bin als der Grafiker. Das ist,
ich sehe schon.
Aber das ist, naja, wie das halt so ist.
Ja.
Wo hast du dein Wesen gehabt? Zu Hofe, spricht der Sohn. Ich lese jetzt weiter, ne?
Ja, bitte. Wir haben ja noch drei Kinder vor uns.
Genau. Sperling und alberne Vöglein dienen nicht an diesem Ort, da viel Gold, Sammet, Seiden, Wehr, Harnisch, Sperber, Kauzen und Blaufüß sind, halt dich zum Rossstall, da man den Haber schwingt und wo man dischet, so kann man, kann dir...
Drischet, oder?
Drischet, ja, drischet, Macht jetzt ehrlich gesagt für mich keinen Unterschied, ob Dischit oder Drischit.
Ja, den Haber schwingen heißt den Hafer schwingen.
Ah, okay.
Und
ach, Drischit ist Dreschen. Dreschen. So kann dir's Glück mit gutem Fried und deinen täglichen Körnlein bescheren. Sperling und alberne Vögel dienen nicht an diesem Ort. Da viel Gold sammelt. Okay. Also am Hof zu sein ist nicht ganz doof.
Nein, im Gegenteil. Er sagt, ein Sperling und andere kleine alberne Vögel haben nichts bei Hofe verloren, wo man Edelsteine, Samt, Rüstung, Sperber, also die Falken, Greifvögel und so weiter züchtet. Also
ach so.
Wir sind zu klein, wir sind unwürdig so. Für den Hof, versucht er sein.
Ah.
Er soll sich lieber im Stall aufhalten.
Ah, halt dich zum Roststall. Ah, ja,
weil
ja,
es
ja,
da okay. Hafer gibt, ne? Kann man
ja,
essen.
Der gedroschen wird und da fallen auch Körner ab.
Okay. Genau.
Ah, danke.
Okay, soll ich dir was verraten?
Warten. Du hast die Interpretation davon gelesen?
Nee, ich habe mich vorher ein bisschen eingelesen. Dieses Märchen unterscheidet sich an vielerlei Punkten von denen, die wir bisher gelesen haben, auch wenn es auch aus der Grimmschen Sammlung ist.
Ja. Yeah.
Aber es ist eins der Beispiele dafür, dass die meisten Märchen bei den Grimms eben keine Volksmärchen sind. Das hier ist eine Fabel, eine künstliche Fabel.
Ah, okay.
Das ist ja keine vollständige, also merkt man daran, dass eigentlich nur Tiere handeln.
Ja. Yeah.
Da sie aber mit Menschen in Kontakt kommen, ist es halt nur so eine Pseudo-Fabel.
Ja. Yeah.
Und es ist eine Fabel.
Aber die sind Statisten.
Hey, deren, genau.
Ja, yeah, okay.
Und deren Ursprung geht wohl zurück auf einen reformatorischen Prediger. Also wahrscheinlich hat der sich die im 16. Jahrhundert irgendwann mal ausgedacht.
Okay.
Und das war der Herr, warte, ich schau mal kurz nach. Das war der Herr, ding, 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 ding. Nee, so hieß er nicht. Johannes Mathesius, ein reformatorischer Prediger aus dem 16. Jahrhundert. Und das ist einer der Gründe, würde ich jetzt mal mit meinem Germanisten-Klugscheißern behaupten, warum der Text so schwer zu lesen ist, weil sie diesen Text schriftlich hatten.
Und dementsprechend fast
und wahrscheinlich haben. Auch einfach, als sie ihn hatten, schon 250 Jahre alt war.
Die haben es selber nicht verstanden.
Doch.
Ja, ja,
klar. Die waren ja Altgermanisten, aber die haben aus Respekt vor dem verschriftlichten Text da halt nicht so drin rumgefummelt, wie in einem mündlich erzählten.
Mhm.
Weshalb wir hier eine relativ altmodische Sprache haben.
Okay.
Ja, also so viel zu Rumklugscheißerei. Und ich fand das einfach spannend, nicht nur, weil der uns von vorgeschlagen wurde, sondern dass wir mal einen lebendigen Beweis, dass es hier einfach eigentlich um Kunstmärchen geht und bei den Grimms und nicht um Volksmärchen. Hier haben wir so eins.
Ja, Vater, sagt dieser Sohn. Wenn aber die Stalljungen hier britzen, weißt du, was hier britzen heißt?
Das musste ich nachgucken, ich weiß es, aber liest du mal, soll ich dir sagen?
Ja, Vater, sagt dieser Sohn, wenn aber die Stalljungen Hebritzen machen, klingt vielleicht nach Blödsinn machen, ich weiß nicht, was jetzt, und ihre Maschen und Schlingen in Stroh binden, da bleibt auch mancher behängen.
Also, soweit ich das vorhin lesen konnte, wobei es nur so halb Sinn macht, macht man diese Hebritzen irgendwie aus Ebereschen.
Okay.
Und da hängen die giftigen Vogelbeeren drin.
Ah, Vogelbeeren. Und da bleibt einige hängen von.
Das könnte sein.
Oh.
Aber es klingt, also zum einen klingt es unlogisch, weil Vogelbeeren für Vögel eigentlich nicht giftig sind.
Ja eben, darum bleiben die für die Vögel übrig.
Ja, aber der Sohn erzählt es doch als Gefahr für ihn. Also der Vater sagt, du sollst nicht bei Hofe, sondern im Roststall sein. Und dann sagt der Sohn, naja, im Roststall war ich auch, da ist es aber gefährlich, weil die Stallburschen diese Hebritzen machen. Und wenn dann die Erklärung für die Hebritzen ist, dass das irgendwas mit Vogelbeeren zu tun hat, die für die Vögel giftig sein, Vogelbeeren aber eigentlich für Vögel nicht giftig sind, dann ist diese Erklärung ein bisschen Quatsch.
Hm.
Was mich wieder zu dem Punkt führt, dass dringend mal jemand den Wikipedia-Artikel zu diesem Märchen verbessern müsste.
Aber es ist so, kennst du diesen Spruch? Welche Sprache ist das? Mehn ebte heu, ebte mehn nie heu, ebte beten.
Der geht länger.
Den kennst du länger?
Ich kenn ihn länger, ja.
Okay, wie kennst du ihn?
Men äbte Heu, äbte men nie Heu, äbte men Gras. Weil man Heu nicht mähen kann.
Ja, aber beten finde ich besser. Aber es ist auf jeden Fall, also mähen, also vielleicht nochmal für die Hörer, die es noch nicht kennen.
Es soll klingen wie Altgriechisch, ist aber letztlich Deutsch.
Genau.
Ja.
Also es klingt mähen äbte Heu, äbte mähen nie Heu, weil man Heu nicht mähen kann.
Genau.
Äbte beten oder mähen Gras, je nachdem.
Genau.
Beten finde ich auch gut, aber ja. Machen sie wahrscheinlich beides. Ehrlich gesagt, genau. Erinnert mich dieser Text so ein bisschen daran. Also es ist so, es ist, als würde ich Holländisch lesen. Es ist, mir kommen einige Begriffe bekannt vor, aber so irgendwie fehlt mir der gesamte Zusammenhang. Also ich kann es mir so erschließen mit Untertiteln und weiß der Teufel was, so jetzt, wenn wir drüber reden, aber gut. Auf jeden Fall haben da irgendwie Britzen gebinden und dann bleibt was behängen und wo hast du das gesehen? Sagte der Alte. Zu Hof, bei Rossbuben. Oh, mein Sohn, Hofbuben, böse Buben, bist du zu Hof und um dich Herren gewesen und hast keine Federn da gelassen, so hast du ziemlich gelernt. Du wirst dich in der Welt wohl wissen auszureißen. Doch siehe dich um und auf, siehe dich um und auf, die Wölfe fressen auch oft die gescheiten Hündlein. Huiuiuiui.
Ja, aber das ist ja lustig, ne? Der Vater versucht dir zum zweiten Mal Rat zu geben und muss feststellen, dass die Lebenserfahrung seiner offenbar schlauen Kinder dazu führt, dass er gar nicht mehr so viel ratschlagen kann. Also sucht er dringend noch so einen Angelpunkt, wo er doch noch was sagen kann.
Ja.
Das letzte Wort hat Papa. Das kenne ich, seit ich Kinder habe.
Das ist ja das eigentlich Tragische. Ich habe so ein bisschen in letzter Zeit, und ich glaube, als Eltern ist es nochmal ganz besonders tragisch. Es gibt viele Leute, die wollen in ihrem Leben so werden wie irgendein berühmter Star oder irgendeine berühmte Persönlichkeit oder irgendein großes Vorbild oder sowas. Und was schwierig genug ist und woran sie mit ziemlicher Sicherheit allesamt scheitern werden, oder zumindest der absolut größte Teil.
Verständlicherweise.
Ja. Aus naheliegenden Gründen. Was aber das Tragische daran ist, dass ja auch viele von diesen Menschen, also die viele Menschen, die sehr erfolgreich werden oder große Dinge leisten, machen das ja nicht unbedingt im hohen Alter, sondern oft ja auch in sehr jungen Jahren, dass diese Menschen dann quasi auch nur dem eigenen, den Rest ihres Lebens, wenn sie dann nicht mehr ganz so gut sind, ihrem eigenen Erfolg hinterherrennen, wie sie selber mal waren, also sozusagen. Und dann haben sie schon alles erreicht und dann nur um zu bemerken, wie unzureichend, in Anführungsstrichen, sie jetzt plötzlich sind, sozusagen. Und ich glaube, wenn man Eltern ist, so für so einen alten Sperling, der sein ganzes Leben lang offensichtlich ein gutes Werk gemacht hat und
ein bescheidener, kleiner Sperling.
Und seine kleinen Küken auf wirklich schön auf das Leben vorbereitet hat, der dann feststellt, hier kann ich nichts mehr ausrichten. Eigentlich schon traurig, oder? Wäre er schlechter gewesen, hätte er ihnen jetzt noch was sagen können. Aber er war so gut.
Hä, wieso wäre er schlechter gewesen?
Ja, wenn er ein schlechterer Vater gewesen wäre, hätte er sagen können, Gott sei Dank hast du überlebt, sag mal, da kannst du doch nicht hingehen, das ist und er wollte ihnen ja Ratschläge geben, aber offensichtlich hat er sie ja so gut vorbereitet, dass sie so gut mitgelernt haben. Verstehst du?
Nee. Weil der Gag sozusagen an der Geschichte ist ja, die fallen quasi frisch geschlüpft im Frühjahr.
War das frisch geschlüpft?
Na, ehe sie Flücke oder als sie gerade Flücke waren.
Na, wie sie Flüge waren.
Ja. Das sind ein paar Wochen, nachdem die geschlüpft sind.
Meinst du, dass es die Eltern gar nicht braucht? Den weisen Ratschlag des Alten.
Im Moment sieht es so aus, genau. Sie sind offenbar durch Naturbegabung, Gene, was auch immer, obwohl sie noch nicht so richtig durch den Vater. Die Frage ist auch, wo bleibt hier die Mutter? Aber
das ist eine Frage, die ich mir auch schon längere Zeit stelle, aber ich glaube, ich habe mal so eine Ahnung, die kommt auch nicht mehr. Genau, höchstens dann im zweiten Teil. Ja, ja. Jetzt kommt die Mutter zurück. Genau. Und erzählt euch doch nochmal was.
Die Spätzin und ihre Füllung. Hier ist ja was los bei dir. In deiner beschaulichen Straße.
Das ist da vorne auf der Danziger.
Auf der Danziger ist natürlich nicht beschaulich,
das stimmt. Ja, das ist.
Jetzt bin ich aus dem Konzept. Nein, also der hatte keine richtige Chance, denen was beizubringen. Und genau deshalb will er es ja jetzt im Herbst machen.
Achso, ich dachte nicht genügend beizubringen. Achso. Kann natürlich auch sein. Aber ich dachte, bevor die Flüge wären, hätte er noch genügend Zeit gehabt, denen doch ein bisschen was aus der Welt zu erzählen. Auf jeden Fall. Der Vater nimmt den dritten auch vor sich. Wo hast du dein Heil versucht? Auf den Fahrwegen und Landstraßen hab ich Kübel und Seil eingeworfen. Und da bisweilen ein Körnlein oder Gräublein angetroffen. Was hat er? Kübel und Seil eingeworfen?
Was mit den Seilen verstehe ich auch nicht.
Also ich kenne nur Kübeln, aber also Kübel auswerfen quasi, aber Kübel einwerfen? Kübel eingeworfen?
Das verstehe ich, wie gesagt, auch nicht so.
Gut, also auf jeden Fall.
Also Kübel einwerfen ist klar, also dass er irgendwo Eimer irgendwo ein Loch reingemacht hat und so weiter und...
Ach, eingeworfen meinst du? Ach so, ja. Mit Steinen quasi eingeworfen.
Also ja.
Aber es ist doch relativ nah an der Realität dran. Also es wird doch irgendwas gewählt, der wird doch irgendwas gemacht haben mit den Kübeln, was man tatsächlich, was so ein Sperling auch durchaus mal macht. Ich meine, wenn hier sogar so Details stimmen wie mit Schwalbennest und so, dann ist doch der Herr...
Ja, keine Ahnung, jedenfalls also aus Kübeln irgendwo was rausholen, klar, aber Seil...
Tja, naja, gut. Auf jeden Fall hat er Kübel und Seil eingeworfen und bisweilen ein Körnlein oder Gräublein. Was ist eigentlich ein Gräublein? Was ist eine Graupe?
Na, das ist hier irgendeine Form von Getreide, warte.
Okay, dann guck du mal. Also ich lese mal so lange weiter, wie du.
Ich hab's gleich.
Dies ist ja, sagte der Vater, eine feine Nahrung. Aber merk gleich wohl auf. Die Schanz, was? Und merk gleichwohl auf die Schanz und siehe fleißig auf, sonderlich, wenn sich einer bücket.
Graupen sind geschälte Gersten oder Weizenkörner.
Ach. Ach so, ja, logisch.
Graupensuppe.
Ja, eine Graupensuppe.
Ja.
Ja. Stimmt. Macht Sinn. Toll. Ja, nicht wieder was ihr lernt, noch was ihr lernt. Noch was ihr lernt.
Sehr gut.
Müssen wir langsam abbrechen, nicht, dass hier noch zum Intellektuellen in unserem Podcast deformiere.
Irgendjemand hat leider nach dem, der dieser liebe Mensch, der angefangen hat, wunderbar hier Shownotes zu schreiben, hat kurz nach einer halben Stunde aufgehört.
Oh nein.
Und jetzt weiß ich gar nicht, was alles fehlt, aber da müssten wir nochmal nachhören. Aber ich schreibe hier mal Graupen ins Pad, damit ich das dann nicht vergesse.
Ah, Stolperstein hat hier Sit a usue latte in ista per cannes. Im Dialekt ausgesprochen, sieht aus wie Latein, ist aber keins. Sit a usue latte in ista per cannes. Also er hat hier so ein...
noch so einen weiteren.
Genau. Ach, scheiße. Jetzt ist mir der Schlüssel aus der Tasche gefallen. Mit den kurzen Hosen, das taugt doch alles nicht, der Schrott. Wird Zeit, dass es wieder Winter wird. Nee, ist es nicht. Wir sind alle froh. Nein, um Himmels Willen, bitte.
Ich habe mir von diversen Menschen auf Twitter die Erlaubnis geholt, Menschen sofort aus der Stadt zu schmeißen, denen es zu warm ist.
Sehr schön. Ich habe deswegen heute von zu Hause gearbeitet, weil mir zu warm war.
Schön, wer das kann.
Ja, weil im Büro war es definitiv zu warm und hier ist es ganz angenehm so. Und das macht sehr viel Spaß gemacht.
Nicht schlecht.
Formeln umgestellt. Lang nicht mehr gemacht.
Sehr schön.
Naja. Eigentlich ist es wurscht, an welcher Stelle. Ich habe eh. So, also auf jeden Fall Gräublein angetroffen. Dies ist ja, sagt der Vater, eine feine Nahrung, aber merk gleichwohl auf die Schanz und siehe fleißig.
Das verstehe ich übrigens nicht mit der Schanz.
Ja, und siehe fleißig auf, sonderlich, wenn sich einer bücket und einen Stein aufheben will, da ist dir nicht lang zu bleiben.
Das ist jetzt wieder klar.
Ja, also, aber merk gleichwohl auf die Schanz. Aber merk gleichwohl auf die Schanz. Bleib auf der Schanze? Keine Ahnung.
Weiß es auch nicht.
Also auf jeden Fall, alles lecker, so Gräublein und Körnlein, aber wenn jemand anfängt, sich nach einem Stein zu bücken, dann will er dich mit dem Stein erschlagen, genau. Oder treffen. Haben die Leute damals sehr, sehr gut gezielt oder hielten die es wirklich für eine gute Idee, einen Vogel mit einem Stein zu bewerfen? Also wenn ich einen Stein nehme und damit einen Vogel bewerfe, dann ist die Gefahr für den Vogel doch sehr, sehr gering.
Ja, weiß ich nicht. Aber weißt du, das Ding ist, also ich weiß es nicht, ich kann nur mutmaßen. Aber so ein Sperling hat natürlich auch so einen Spatz, ne? Hat natürlich auch das Problem, wenn du ihn triffst,
ja, dann ist er sofort
dann tot. Ist rum.
Ja, genau. Das stimmt.
Also das Risiko mag quantitativ klein sein. Qualitativ ist es ein quasi letal.
Ja, okay. Das ist, oder vielleicht ist auch einfach der Sperlingvater mit seinem Latein am Ende. Ja.
Vielleicht, ja. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja.
Stein aufheben. Wahr ist, sagt er, ist's, sagt der Sohn. Wenn aber einer zuvor einen Wand- oder Handstein im Busen oder Tasche trüge.
Was?
Zuvor einen Wand- oder Handstein. Wo hast du dies gesehen? Ja, bei den Bergleuten, lieber Vater. Wenn sie ausfahren, führen sie gemeinlich Handstein bei sich. Okay.
Ja.
Bergleut, Werkleut, anschlägige Leut, bist du um Bergburschen gewesen? Du hast du was gesehen und erfahren? Da ist ja natürlich die Frage, also in welcher Situation hätte sich so ein kleiner Sperling begeben können, um nicht zu lernen? Also das ist offensichtlich, das ist eigentlich so, solange er nicht, also der Letzte hat hoffentlich die ganze Zeit verpennt, ansonsten hat er ja auch...
Und das kann der Vater dem auch nicht sagen.
Genau. Ja. Hoffentlich, vielleicht das... Fahr hin und nimm deiner Sachen gleichwohl gut acht. Bergbuben haben manchen Sperling mit Kobold umgebracht. Kobold? Ist das vielleicht nicht. Kobalt? Ist das nicht so ein.
In der Originalphase, in der Vorlage, die Grimms hatten, stand Kobalt.
Hm. Vielleicht wussten die Grimms selber nicht so richtig gut Bescheid.
Doch. Naja, ich meine, sie waren Germanistikprofessoren mit.
Ja, die hatten von Steinen keine Ahnung.
Nee, das stimmt. Vielleicht, man weiß es nicht.
Ja, also. Endlich kommt der Vater an jüngsten Sohn. Ist wie hochhessisch, wie tiefstes Hessisch oder weiß der Teufel was oder so. Das ist so.
Ja.
Du, mein liebes Gackennestle. Gackennestle. Das könnte ein schönes. Das Gackennestle.
Ist doch nett, oder? Du Gackennestle.
Das klingt schon ein bisschen auch abwertend, finde ich.
Ja, aber für die Kleinen, weißt du, so du kleine Hosenscheiße.
Ja. Könnte man seinen Kindergarten nennen.
Gackennestle?
Das Gackennestle.
Ja.
Wenn du so dann, gerade hier im Prenzlauer Berg, so für die schwäbischen Eltern.
Wenn du dann Tagesvater wirst, wenn du umschulst vom App-Programmierer auf
genau.
Tagesvater.
Dann habe ich auch endlich was ich leicht erklären kann.
Ja. Mhm. Die armen Kinder brauchen die nicht eine Frau.
Achso, nee. Ich dachte, die armen Kinder brauchen die nicht irgendwas, was mit Sozial. Brauchen die nicht auch Sozialkontakte?
So. Ja, gut, als klar, als Nerd eine Tagespflege aufmachen, ja.
Ach so.
Da ist jetzt nicht nur das Geschlecht ein vorurteilsbehaftetes Thema. Das ist richtig. Nein, du könntest das ganz hervorragend.
Ich hab das nicht vor.
Versuch was wert.
Du, mein liebes Gackennestle, du warest allzeit der Alberst und Schwächest. Bleib du bei mir. Die Welt hat viel grober und böser Vögel, die krumme Stäbel und lange Krallen haben und nur auf arme Vöglein lauern und sie verschlucken. Halt dich zu deinesgleichen und lies die Spinnlein und Räublein von den Bäumen oder Häuslein, so bleibst du lang zufrieden. Ich habe das jetzt mit so einer weinerlichen Stimme vorgelesen. Ich glaube, das war schon gar nicht so verkehrt, oder? Das ist jetzt langsam ist er verzweifelt.
Ja.
Nachher hat der kleine Trottel, der Schwächste und Albernste war, vielleicht auch noch mehr drauf als er.
Ja, warte
mal. Der ist jetzt Investmentbanker.
Das wäre schlimm. Meine Großmutter hat immer gesagt, ihr dürft alles werden, aber nicht Polizisten.
Nicht Polizisten?
Ja, fand ich irgendwie doof.
Okay. Also das war die Bedingung sozusagen.
Genau.
Kein Polizist.
Ich würde zu meinen Kindern sagen, ihr dürft alles werden, aber nicht FDP-Mitglied oder Investmentbanker.
Okay.
Wahrscheinlich werden sie es genau deshalb dann oder so.
Ja, klar, irgendwo gegen muss man sich doch wehren.
Genau.
Ich sehe schon, wenn dein Sohn das in so einem Anzug vor dir steht mit Krawatte und du. Nein!
Moment, gegen Anzüge und Krawatten habe ich ja gar nichts. Also, das habe ich ja selber, aber. In guten Klamotten muss man trotzdem keine schlechten Berufen nachgehen.
Okay. Oh Gott, ich muss ja auch noch einen Anzug kaufen für die Hochzeit.
Du hast noch keinen Hochzeitsanzug?
Ich habe noch keinen Hochzeitsanzug.
Du hast noch 6 Wochen.
Ja, ja, das wird schon. Okay. Das ist nicht lange, ganz dauernd, einen Anzug zu kaufen.
Ja, das kann man in 2 Stunden hinter sich bringen.
Ja, ich hoffe.
Aber für manche ist das ja so ein besonderer Tag und dann will man vielleicht auch einen besonderen Anzug und so. Aber
Anzug ist für mich besonders genug.
Ja, okay. Also ich sollte sowieso die Klappe halten, weil ich habe in einer grauen Jeans und in einem rosa-lilanen karierten Pullover geheiratet. Insofern.
Ernsthaft?
Ja.
So richtig scheißegal. Oder war das irgendwie,
Also ich fand das schon schick, aber mein bester Kumpel meinte damals, er dachte, er wäre auf eine Trauung gekommen und nicht zum Zirkus.
Das ist aber schon echt gemein.
Ja. So. Ich glaube, meine Frau hat es mit Fassung getragen. Also sie hat mich trotzdem geheiratet.
Achso, deine Frau war so richtig im... Nein, die war nicht...
Nein, die hatte auch ein hübsches Kleid an, aber auch kein weißes. Ein dunkelblaues.
Okay. Achso, aber...
Ich weiß das noch.
Bei mir ist es ja so, ich darf ja dieses Kleid gar nicht sehen.
Ja, macht das schon ein bisschen traditionell so, ne?
Ich weiß nicht, darf das auch so... Also ich darf das...
Ja, das gibt so...
Ja, dass man das nicht sehen darf. Also ich, naja. Ja, stimmt, das ist traditionell, oder? Ich weiß, also... Ich darf so einiges. Ich weiß nicht, was auf meiner Junggesellenabschied abgehen wird. Ich weiß, ich bin so
quasi. Ja, ich schon.
Ja, eben. Ich bin
dabei gehe ich da gar nicht hin.
Ja, ich bin offensichtlich der Einzige, der bei allem im Dunkeln gelassen wird. Da kann ich mich ja schon mal gut auf die Ehe vorbereiten.
Ja, kannst du Überraschungen auch so wenig leiden wie ich?
Nö, ich freue mich da drauf.
Okay, dann ist ja gut.
Das wird, ich freue mich da drauf. Das wird hoffentlich gut. Das ist schon alles gut. Das ist okay. So, auf jeden Fall ist der Vater jetzt gerade so ein bisschen schon verzweifelt, weil selbst der dumme Schabrackenvogel offensichtlich seine letzte Möglichkeit. Und dass er doch jetzt mal die Spinnen hier von den Bäumen fressen sollen und die Rauben. Du, mein lieber Vater.
Jetzt kommt der Kleine und sagt dem Vater, wo es lang geht. Sehr schön.
Wer sich nähert ohne anderer Leut Schaden, der kommt lang hin. Und kein Sperber, Habicht, Aar oder Weih wird ihm nicht schaden, wenn er zumal sich und seine ehrliche Nahrung dem lieben Gott allabend und morgen treulich befiehlt. Na toll, jetzt ist ja hier der Jüngste ist jetzt irgendwie offensichtlich zu den Hardcore-Christen abgewandert.
Naja, es ist eine Fabel eines
reformatorischen Predigers. Ja, der findet das wahrscheinlich alles ganz toll.
Logisch.
Welcher aller Wald, was Gott allabend und morgen treulich.
Dem lieben Gott, welcher aller Wald- und Dorfvögel ein Schöpfer und Erhalter ist.
Ui. Der auch den jungen Reblein Geschrei und Gebet höret. Denn ohne seinen Willen fällt auch kein Sperling oder Schneeküglein auf Künglein. Die Erde. Schneeküglein?
Das ist wahrscheinlich auch ein
Vogel. Ist wahrscheinlich auch eine Kü. Meinst du?
Naja.
Schneeküglein. Oder auf die Erde. Okay.
Ja, der Sohnemann hat viel Gottvertrauen.
Ja. Vermute ich jetzt mal. Also ich habe hab nur die Hälfte von dem Satz verstanden, aber.
Naja, er sagt ja.
Irgendwas, solange
wer sich ohne andere Leute Schaden ernährt, der schafft es lange Zeit. Und ihm wird kein Sperber, Habicht, Adler oder was auch immer ein Weih ist, schaden, solange er sich und seine ehrliche Nahrung dem lieben Gott anvertraut. Welcher der Schöpfer aller Vögel ist und alle Vögel Gebete und Geschrei hört und ohne dessen Willen kein Sperling oder Schneeküngelein auf die Erde fällt. Das ist die Lobpreisung des allmächtigen Vogelgottes.
Aber mal so was von. Wo hast du dies gelernt? Antwortet der Sohn. Wie mich der große Windbraus von dir wegriss, kam ich in ein Kirch. Da las ich den Sommer die Fliegen und Spinnen von den Fenstern ab und höre dieses Sprüch predigen. Da hat mich der Vater aller Sperlinge den Sommer über, ernährt. Sehr schön. Und behütet vor allem Unglück und grimmigen Vögeln. Trauen, Ausrufezeichen. Also offensichtlich ist das ein Ausspruch, ein Ausspruch der Verwunderung, Begeisterung, ich weiß nicht, Trauen? Trauen, mein lieber Sohn, fleuchst du in die Kirchen und hilfest Spinnen und die sumsenden Fliegen aufräumen und zirpst du Gott,
ja.
Wie die jungen Räblein und befiehlst dich dem ewigen Schöpfer, so wirst du wohl bleiben. Und wenn die ganze Welt voll wilder, tückischer Vögel wäre.
Das ist mal die tolle Moral, ne? Also, na, hier kriegt's eine spannende Wendung, während alle drei anderen sich super lebenspraktisch verhalten und einfach, ja, alltagsschlau sind.
Ja.
Denen hat der Papa immer noch einen noch besseren Tipp, wie sie sich noch besser verhalten können.
Nein, im Wesentlichen hat er gesagt, pass auf dich auf.
Ja, aber pass trotzdem, du bist schon schlau, aber pass trotzdem auf dich auf.
Ja, ja.
Und jetzt sagte dem Jüngsten, hey super, wenn du brav in die Kirche gehst und betest, dann wird dir nichts passieren.
Dann könntest du natürlich auch so verstehen, so, okay, der war schon immer der Bekloppte, jetzt geht er auch noch in die Kirche, drauf geschissen.
Ich glaube nicht.
Ja, glaube ich auch nicht.
Weil aber Ironie ist jetzt nicht die Stärke von den Märchen.
Ja, und von...
Und ich meine, der...
Denke, und von mittelalterlichen Mönchen sowieso nicht, aber...
Und von reformatorischen Predigern dreimal.
Aber hier kommt noch irgendwas gereimtet.
Ja.
Denn wer dem Herrn befiehlt seine Sach, schweiget, leidet, wartet, betet, braucht Glimpf, tut Gemach, bewahret Glaub und gut Gewissen rein, des will Gott Schutz und Helfer sein.
Ja. Das ist doch schön.
Wenn man irgendwie so in evangelischen, keine Ahnung, Religionsunterricht geht oder Bibelstunden oder
so. Ja, es ist ja nichts anderes, es ist ein Teil einer evangelischen Predigt.
Sowas. Hört man sich dann so eine Scheiße an?
Das hast du jetzt so gesagt.
Na komm, das ist jetzt, also, das ist.
Ich bin ja, also. Wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, komme aus traditionell katholischer Familie und
ja.
Kenne mich deshalb jetzt mit den evangelischen Gepflogenheiten nicht so aus, aber also ich finde eher, dass das, also ich weiß nicht, ob das evangelisch ist oder was auch immer.
Ja, wenn es reformatorisch ist, dann muss
ja, auch. Natürlich ist es ein evangelischer Prediger, also insofern, aber das passt so ein bisschen zu diesen ganzen Glaubenssprüchlein, die du so irgendwie auf so Biedermeier Kalendern oder in so Bürgerhäuser Hauseinschriften hast, die eben immer so ein ich vertraue auf Gott, dann wird schon alles recht sein. So.
Ja,
so
das ist
ein vollkommenes Aufgeben eigener Individualität und eigener Entscheidungsfreiheit.
Aber das ist ja hier noch sogar noch grundloses Aufgeben.
Ja, ja.
Das ist ja nicht mal, also ich meine, wenn das jetzt eine Geschichte wäre, dass derjenige, der halt irgendwie gottesgläubig geworden ist, bla bla bla, geh weg. Wenn der wenigstens irgendwie dadurch einen Vorteil gehabt hätte, einen praktischen. Aber nee, das ist ja wirklich nur, dass sowohl er als auch der Vatersperling meinen, okay, das wird schon das Beste sein. Also das ist ja wirklich unbegründeter Glauben. Also okay, es geht wahrscheinlich um unbegründeten Glauben, aber.
Ja, genau, ich glaube, genau darum geht's. Das ist einfach. Es wird hier so ein allmächtiger Gott propagiert und wer sich dem anempfiehlt, dem kann nicht schief gehen.
Der Vater aller Sperlinge.
Das ist natürlich hochgradig weltfremd, während der Rest des Märchens, oder dieser Fabel ja sehr, sehr weltnah ist, ne?
Ja.
Und,
Aber ich weiß nicht.
Ich finde es auch komisch, also ich meine, ich bin, also jetzt kein Theologie-Experte, aber
ja.
Irgendwie so die Nummer, dass du ein Stück weit schon für dein Leben selber verantwortlich bist, weil du ja dann später auch mal vor dem jüngsten Gericht stehst. Das finde ich schon etwas lebensnäher, diese Idee von Glauben, ja, als jetzt die Nummer zu sagen, hier, wenn du auf Gott vertraust, wird schon alles gut werden.
Nein,
weißt du, was ich meine?
Also, ja.
Mir ist schon klar, dass du das Konzept Glauben an sich komplett kacke findest.
Nee, ich finde es, ja doch, obwohl, nee, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es komplett kacke finde.
Aber ich finde, es gibt da, also mir ist diese Nummer von, ach, ich gebe mein Schicksal mal auf und dann...
Nein, es ist, wer hat das, irgendein Mönch hat das geschrieben?
Ja, eben nicht.
Sondern?
Ein Prediger. Ein reformatorischer Theologe und Prediger.
Gab es nicht am Anfang auch Mönche? Reformatoren?
Na, Luther war Mönch, bevor ja. er aus der katholischen Kirche quasi geflogen
ja,
ist.
Ja, aber es gab doch am Anfang auch evangelische Bischöfe und Päpste
ja,
und so.
Ja, Bischöfe gibt es heute noch bei den Evangelien, aber Mönche sind ja die, die im Kloster leben.
Ja, ja, nee, das weiß ich, aber es gab, aber es, nee, was gab es am Anfang? Es gab im Bischöfe? Was ist denn über einen Bischof noch, bevor der Papst kommt?
Kardinäle?
Also auf jeden Fall im Nauner Dom war einer der wenigen Dome, der war ein evangelischer Dom, der aber wo trotzdem ein Bischof oder sowas, also auf jeden Fall eine höhere Position, die ist später bei den Evangelien dann abgeschafft worden ist. Und da war einer der wenigen Orte, wo es dann noch gab.
Ja, es gab Erzbischöfe, also, die waren...
Kann sein.
Das sind die Bischöfe in Deutschland, die den Kaiser wählen durften. Keine Ahnung.
Ach so,
das hat wiederum nicht viel mit der katholischen Kirche zu tun, sondern eher mit Deutschland. Nee, also über den Bischöfen stehen nur die Kardinäle. Und die wiederum sind selber eigentlich auch nur Bischöfe, sind aber besondere, die danach den Papst wählen dürfen.
Na, und Kardinäle wird es ja wahrscheinlich nicht gegeben haben bei den Evangelien.
Es kann natürlich sein, dass ein Kardinal...
Egal. Ja. Egal, also auf jeden Fall, da hätte ich auch hängen können. Okay, auf jeden Fall war das irgendwie, ach, keine Ahnung. Denn wer dem Herrn befiehlt seine Sach, schweiget, leidet, wartet, betet, braucht Glimpf, was ist ein Glimpf?
Ja, wie glimpflich.
Ach so, braucht Glimpf, tut Gemach, bewahret Glaub und gut Gewissen rein. Des will Gott Schutz und Helfer sein. Das ist aber, das ist so richtig diese Moral, die ich, also ich bin ja sozusagen, ich selber bin ja nicht getauft oder dergleichen mehr. Meine Mutter war aber noch getauft, ist dann irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten. Bei meiner Tante ist es genau das Gleiche. Und die sind schon noch so sehr stark, also die sind nie gläubig gewesen, aber die haben so eine sehr, die sind so sehr in diesem Arbeit, also so dieser Arbeits, der auch hier in diesen Sätzen drinne steckt, in diesem Arbeitsethos aufgewacht. Du musst mir die ganze Zeit schuften und.
Ja, das ist ja sehr protestantisch.
Und das ist, ja genau, die sind sehr protestantisch und das steckt ja hier Schweigen, siehst du, was? Mhm. Taucht auch wenigstens ein bisschen ab. Leiden.
Mhm, genau.
Warten, also ertragen.
Ja.
Beten, klar. Braucht Glimpf, also nicht mal irgendwie Glück, sondern so wenigstens noch glimpflich verlaufen oder was auch immer. Tut Gemach, bewahret Glaub, also sozusagen, auch wenn's, selbst wenn trotz allem Leiden, Warten, Beten, Schweigen, es immer noch scheiße läuft, dann braucht man immer noch Glauben. Und immer noch ein gutes Gewissen, was auch immer das heißt. Und dann wirst du erst, Gott, also es klingt echt so ein bisschen.
Ja, und das ist letztlich, also insofern ist es ja auch spannend, dass das in dieser Grimmschen Märchensammlung drin ist, die ja so tut, als ob sie vom Volkes Mund wäre. Letztlich aber, wir reden da seit 3 Jahren drüber, so ein Stück weit auch versucht, bürgerliche Moral an die Menschen ranzubringen. Das passt natürlich auch wunderbar. Irgendwie,
das ist keine bürgerliche Moral, das ist christliche Moral.
Ja, wie wird er verknüpft? Das passt ja genau zu dieser Arbeitsethik, die du gerade beschrieben hast, und zu diesem patriarchalen Denken, was du eben dann auch viel in der Kaiserzeit so hattest, ne? So. Also nicht selber denken, brav das tun, was dir befohlen wird, aushalten und so weiter.
Das wäre das Katholische, ehrlich gesagt, noch lieber.
Ja, ist es. Ja, logisch, die sind ein bisschen anarchischer drauf.
Ja, das ist.
Nein, da gibt es auch viel schwierige Sachen.
Ja, also. Natürlich. Gibt's. Es ist nicht alles gut bei der katholischen Kirche. Erzähl mal.
Aber ich finde sozusagen, in diesem Zusammenhang von den Märchen wird hier ein ehemaliger Predigttext aufgenommen, als Märchen markiert und kaschiert sozusagen. der eine sehr, sehr verkürzte Form von Theologie rüberbringt, nämlich, wie du gerade schön gesagt hast, Demut, brav sein, schweigen, arbeiten. Und die wiederum passt sehr, sehr gut so zu der Moralvorstellung der bürgerlichen deutschen Gesellschaft, letztlich ja auch noch bis nach dem Krieg so, ne? Also
ja.
Das ist ja genau das, gegen was die 68er auch aufgelehnt haben.
Wirklich krass, woher kam das damals? Also ich meine, wie...
Also
eigentlich müsste man sich wirklich mal mit, eigentlich müsste man sich damit wirklich mal auseinandersetzen, mit dem ganzen Protestantentum, weil steckte diese Hardcore-Moralität, also waren die Protestanten am Anfang nur sozusagen die Islamisten unter den Christen, also die Überinterpretierer, so während die Katholiken schon irgendwie gesagt haben, so, guck da halt nicht hin.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast auf, also in allen Varianten des Christentums hast du Moderate und Radikale. Also.
Nee, klar. Aber es gibt doch, also ich meine, es ist doch schon, dass Luther und das bei der evangelischen Kirche dann auch der Ablasshandel abgeschafft worden ist. Und so, also dass bestimmte Bequemlichkeiten sozusagen, die dem reinen Glauben widersprochen haben oder sowas, so diese Abschleifungen, die bei den Katholiken entstanden sind, dass die erstmal wieder so rausgenommen sind, noch auf so einer sehr sozusagen wieder an den reinen Glauben ranzuführen.
Ja, das ist aber, das finde ich ja zunächst mal sogar eher was Positives, weil dadurch ja auch einfach die Autorität der katholischen Kirche in Rom in Frage gestellt wird. Das ist ja zunächst mal eine sehr herrschaftskritische
Nummer. Ja, ohne Frage.
Und dann entwickelt sich das aber sozusagen über die Zeit hin zu so einer super herrschaftsgläubigen Idee. Also zunächst mal wurden Autoritäten in Frage gestellt und die einzige Autorität sollte irgendwie hier die Bibel und das Wort von Gottes und das Wort Jesu Christi sein.
Und es ist ja auch hier die einzige Autorität. Es ist bloß dann halt sehr verschärft, die einzige Autorität.
Ja, das stimmt, hast natürlich recht. Ja.
Also das ist so ein bisschen so, das ist so, Stolperstein meint, das war das schlimmste Märchen, das ich je niemals hören wollte.
Das tut uns leid, aber wir, also wir hat ja niemand können, gesagt, dass wir reines Wohlfühlen
Also machen. Ich wollte jetzt ja, ich hätte, aber Gackennestle.
Ja.
Wir haben doch immer ein bisschen was gelernt. Sperlinge wohnen in Schwalbennestern mitunter.
Das haben wir gelernt,
ja. Das haben wir gelernt, wenn Schwalbennester da sind. Und man kann, wenn man, na jetzt um diese Zeit kann man sie nicht mehr sehen, aber wenn man ein bisschen früher mal so rausguckt, dann kann man hier über Berlin, da habe ich neulich am Helmholtzplatz in einer Dachgeschosswohnung mit so gigantischen Balkon gestanden und habe wirklich den halben Abend, wir waren auf einer Party und ich habe eigentlich im Wesentlichen, habe mich nicht mit Leuten unterhalten, oder das heißt im Wesentlichen, habe mich überhaupt nicht mit Leuten unterhalten, sondern habe den ganzen Abend da gestanden, habe den Schwalben zugeguckt, wie sie die Insekten gejagt haben.
Das ist cool.
Das war sehr, sehr schön. Also Sperlinge wohnen in Schwalbennestern. Können in Schwalbennestern wohnen, wenn sie Lust haben. Was haben wir noch gelernt? Da war doch noch mehr, was hier noch die Wahrheit entsprach. Gottesgläubige Menschen kommen weiter. Nein.
Wir haben ein paar alte Wörter gelernt.
Rossbuben.
Das ist nicht so alt, aber.
Aber es ist wenigstens was man merken kann. Hebritzen.
Das haben wir nicht entschlüsselt.
Okay. Mittelhoch, also Deutsch klang früher mehr wie Holländisch?
Nee. Holländisch. Also, das ist jetzt sprachgeschichtlich, muss ich jetzt mal kurz widersprechen.
Okay, sondern?
Das tut immer vielen weh und das mag man außerhalb der Sprachwissenschaft immer nicht glauben, aber Hochdeutsch heißt Hochdeutsch, weil es aus dem hohen Teil Deutschlands und nicht aus dem niederen Teil Deutschlands kommt.
Ja, das weiß ich. Also aus dem Gebirge.
Aus dem Süden.
Aus dem Süden, ja.
Und, also beziehungsweise der Süden geht recht weit in Norden, Thüringen, Sachsen, da wo Sachsen-Anhalt, da wo Luther herkam, gehört sprachgeschichtlich auch noch zum Süden.
Okay.
Damals. Und also
da wurde Hochdeutsch gesprochen?
Da wurde auch ein Teil des Hochdeutsch gesprochen. Es ist die sächsische Kanzleisprache, die Luther im weitesten verwendet für seine deutsche Übersetzung.
Ah, okay.
Aus der Bibel. Und das sind sozusagen das ganze, also Hochdeutsch, das sich dann irgendwann mal eben über die Hof, Sprachen gerade der großen Höfe in Sachsen und so weiter und durch Luther dann durchgesetzt hat als Gesamtsprache der Deutschen, sind eigentlich die süddeutschen Dialekte.
Ach, Hochdeutsch? Ich meine.
Dazu gehört das Hessische natürlich auch und dass die Grimms sprachen und ich habe es auch schon mal erzählt, ich glaube, wenn du dir die Gedichte von Goethe oder Schiller anguckst, der eine Hesse, der andere Schwabe und beide dann in Thüringen lange Zeit gelebt, da kommen manchmal so unreine Reime vor, wo man sich so denkt, wenn sie da in Hochdeutsch aufgeschrieben, da in heutigem Hochdeutsch aufgeschrieben dastehen, das reimt sich ja nur so zu 73%. Wenn du die dann versuchst, etwas Süddeutsch zu sprechen, passen sie. Weil Hesse, Schwabe, Thüringen.
Hm? Ah, okay. So,
ja. Und das gilt hier auch. Also das ist
also Hochdeutsch kommt tatsächlich von der Höhe der Berge sozusagen. Genau. Hätte ja auch sein können, dass die Sprache, die zu Hofe und so, also in den höheren Schichten gesprochen worden ist.
Okay. Das ist eine regionale Zuschreibung. Und dementsprechend das Ganze.
Frakturfreak war gerade, welches Märchen wir gerade gelesen haben. Der Sperling und seine vier Kinder. Ein ganz furchtbares Märchen.
Ehrlich gesagt auch gar kein Märchen, sondern eine Predigt.
Eine Predigtfabel.
Eine evangelische Predigtfabel, die die Grimms einfach als Märchen deklariert haben.
Quasi das Wort zum Sonntag.
Genau.
Und dementsprechend, ja, das ist stimmt. Es erinnert mich so an das Wort zum Sonntag.
Ja.
Weißt du, so wo man ich habe... Heute, naja, okay, das kann Otto besser als ich jetzt gerade kann, aber es ist auf jeden Fall so dieses, du hast dieses gütige Lächeln in die Kamera und irgendwie so eine gütige Stimme dazu und es erzählt eine komplett belanglose Geschichte und am Ende nickt er kurz so wissend so, jetzt solltet ihr doch auch wissen, worum es geht und was hast du gerade die ganze Zeit?
Finde ich die ja gar nicht, die ist ja durchaus spannend erzählt, aber...
Oft sind die aber auch echt gottig.
Ja, ich rede jetzt von der hier.
Ach, die von der hier, ja, die ist belanglos. Findest du nicht? Ich meine, was ist jetzt passiert?
Ja, die ist schon belanglos. Naja, nee, ich finde sie nicht belanglos, weil die Nummer mit den ersten drei Kindern, ja?
Ja.
Bei der die jedes Mal eine andere Lebenswelt erfahren und sich da relativ schlau anstellen und ihrem Vater sagen, wir kennen ein bisschen mehr von der Welt, sorry. Ja? Und der Vater dann immer nur so einen halb guten Ratschlag hinterher schieben kann. Das ist ja schon einigermaßen witzig, gewitzt als Konflikt aufgebaut. Das fehlt nur eine spannende Konfliktlösung. Es kommt halt dann, und da hast du dann recht mit belanglos, es kommt so eine plumpe 0815 Billigmoral, die diese spannenden Lebensentwürfe von diesen drei jungen Sperlingen irgendwie völlig ad absurdum führt. Weißt du, also die drei älteren Jungs haben alle einen Weg gefunden, wie sie mit der gefährlichen Welt der Menschen irgendwie cool, clever, witzig umgehen können.
Genau.
Und darauf fällt dem Vater nichts ein, außer
pass auf dich auf.
Und dann kommt der Kleinste und sagt hier, also ich war in der Kirche und ich glaube jetzt und bin jetzt ein devoter, kleiner Gläubiger. Und dann sagt der Papa, ja, das ist sowieso das Beste. Wo sich ja jeder
für wen soll das jetzt die Lehre sein? Also soll das für Eltern sein, die Lehre? So lasst eure Kinder nicht raus, sondern schickt sie immer an ihre Kirche, damit sie euch ja, nicht irgendwann mal was Besseres erzählen. Aber will man nicht eigentlich, also ich meine, ja, oder meinst du, so ist es gedacht? Meinst du, es ist für die Eltern gedacht? Oder ist das einfach irgendein...
Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur noch mal zu der Frage, ob sich dieses Märchen jetzt holländisch oder nicht anhört. Ich finde ja nicht. Sagen,
ja, ich weiß, also
dass,
ich meine,
dass der Johann Mathesius, der sich diese Predigt ausgedacht hat, dass der aus Sachsen kam. Also wahrscheinlich
hätten wir so
sächsisch sprechen müssen.
Oh, das wäre jetzt Spaß gewesen.
Kannst du? Ja, ich kann das ja leider gar
nicht. Ich hab mal gesächselt.
Kommt deine Familie aus Sachsen?
Mm-mm. Ich habe noch mal in Russland gelebt.
Ja, aber ich wollte gerade, aber das, warum muss man dann sächseln, wenn man in Russland lebt?
Weil an diesem Institut, an dem...
Ich liebe dieses Märchenstunden. Habt ihr dieses Meme eigentlich in der Wir müssen reden auch? Dass ihr euch jedes Mal darüber unterhaltet, dass du mal in Russland gelebt hast?
Nee.
Das ist schön. Ich mag das sehr, dass wir uns jedes Mal über deine Zeit in Russland...
Ja, es ist offensichtlich sehr prägend gewesen. Ja, weil, also es ist, das ist... Weil es, also das hat jetzt, da war dieses Institut, an dem mein Vater oder meine Eltern gearbeitet haben. Und das hat sich aus, da waren eben ein paar ostdeutsche Wissenschaftler.
Mhm.
Und der Großteil von diesen Wissenschaftlern, der stammte aus Dresden.
Okay.
Weil da ein großes Forschungsinstitut war und die einfach wesentlich mehr Mitarbeiter hatten als das entsprechende Berliner Institut. Und dementsprechend war ich da unter Sachsen und habe dann auch ein bisschen gesächselt.
Ja, das ist verständlich. So wie mein Sohn Berliner.
Ist der manchmal unter Berlinern?
Na, die ganze Zeit, der geht ja in die Kita.
Ja, hier gibt's doch keine Berliner mehr.
Doch, die Erzieher und Erzieherinnen sind sehr, sehr berlinerisch.
Sehr gut, Kita. Sehr gut. Das ist sehr schön. Sehr gut, ja, schön. Endlich wird ja noch was aus dem Jungen.
Ja, das ist für mich als Schwabe halt auch. Ja, mein Gott.
Wie, was ist das?
Ich meine, gewöhnungsbedürftig, das Kind weißt du, Berliner.
Das, in zweiter Generation wirst du jetzt langsam integriert.
Ja, genau. Das ist super. Jetzt
langsam. Siehst du, aus deinen Kindern kann dann was werden. Du schaffst es nur, bis bei der Bundestagsabgeordneten mitzuarbeiten, aber aus deinem Sohn kann noch mal was Richtiges werden. So ein Investmentbanker.
Ein echter Berliner.
Ein echter Berliner. Oh super. Gott. Ja.
Na fein.
Ja, ja. So. Und die Moral von der Geschichte?
Predigten sind keine Märchen. Nicht. Ja. Beziehungsweise leider doch, wenn irgendwelche Professoren beschließen, daraus Märchen zu machen.
Ja, also da fand ich, also ich meine von den rein sozusagen von den Nicht-Märchen-Märchen fand ich doch die... ich meine, die Bremer Stadtmusikanten haben sich, weißt du, das ist wenigstens, das ist doch ganz unterhaltsam. Da kommt, ich fand das jetzt.
Es war auch so eine Farbe, ne? Also, ja, ne?
Stimmt, die Bremer Stadtmusikanten waren ja auch so fabelhaft. Ja,
auch fabelhaft, ne?
Fabelhaft.
Züge.
Aber das hier, ich meine, war ja nicht, also ich meine, nicht mal irgendein.
Naja, aber.
Ich mag ich das finde, nicht.
Aber ich finde, in unserem Bildungsauftrag, die Grimmsche Märchensammlung mal von ihren Mythen zu entrümpeln und sie heute nochmal neu zu lesen.
Gibt offensichtlich mehr als nur Rotkäppchen.
Da haben wir heute doch entscheidende Schwachstellen dieser Sammlung aufdecken können.
Ja, das kann man wohl laut sagen. Also dieses Märchen ist absolut zu Recht komplett unbekannt. Wollen wir das mal kurz hier so abschließend festhalten?
Na, ich finde, man sollte, also ich finde, man muss diesen romantisierten Begriff der Grimmschen Märchen, so toll und so lustige ursprüngliche Geschichten und damals, als alle ums Lagerfeuer rumsaßen und sich selber Sachen erzählt haben, dass man diesem Mythos so ein paar Kratzer anhängt und sagt, hier, lest mal diese Predigt, die haben diese alten Säcke nämlich auch als Märchen deklariert, diese Propagandisten, ja?
Okay.
Das kann man auch kurz nach dem Grimms Jahr mal deutlich und laut sagen, finde ich.
Also wenn ich mein Kind, der einst...
Deine Katze kommt nach Hause.
Ja, die Katze kommt jetzt mal wegen... Haben wir schon so spät? Ja, kurz vor elf. Die kommt so immer gegen elf, kommt die nach Hause. Mal kurz.
Pünktliches Tier.
Ja, und danach, also wenn man sie jetzt nicht einsperrt, dann ist sie für längere Zeit weg. Aber soll so ruhig sein. Ja, dann würde ich sagen... Beim nächsten Mal wieder ein schöneres Märchen.
Wir versuchen.
Wer hat sich das gewünscht?
Niemand gewünscht. Nein, ich hatte auf Twitter gefragt, ob uns jemand Sommermärchen vorschlagen kann. Und weil der Sommer hier einen Bezugspunkt darstellt, hat uns das Grimms Abenteuer, so heißt Lukas, auf Twitter vorgeschlagen. Und ich habe dann aus den drei Vorschlägen von Lukas dieses ausgesucht.
Na toll, Lukas.
Nein, ich war es, weil ich wollte halt mal sozusagen was Märchenuntypisches aus der Märchensammlung lesen. Du darfst mich jetzt gleich hauen, wenn das Mikro aus ist.
Gut, erst wenn das Mikro aus ist, weil du bist krank und ich will nicht auf Band aufgezeichnet sein, wie ich hier Kranke schlage. Nein. Bis zum nächsten
Keine
Mal.
Gewalt.
Und hoffentlich hat Björn sich bis dahin wieder erholt von den Schlägen.
Genau.
Tschüss.
Gute Nacht.
Achso, dann bin ich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder bin ich verheiratet, vermutlich.
Also wenn wir im 2-Monats-Rhythmus bleiben, bist du dann verheiratet, ja?
Sieh mal einer an. So schnell kann es gehen.
Dann suchen wir ein Hochzeitsmärchen.
Juhu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.